Hey, Alter.
Hey, Alter.
Ja, Alter.
Hey, Alter.
Hey, Alter. In dieser Sendereihe geht es um alles, was im reiferen Leben passiert. Um Liebe und Tod, um Sport und Tanz, um Mobilität und Vorsorge und um freie Zeit für neue Projekte. Das Leben ist Veränderung. Hey, Alter. Eine Reihe auf Radio Ginseng zum Mit- und Nachdenken. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in unserer heutigen Sendung geht es um eine spezielle Art von Demenz, der frontotemporalen Demenz. Almut Bading hat erfahren, wie es eine Partnerschaft verändern kann, wenn der Ehemann diese Erkrankung hat. Almut ist Mitglied im Radio Ginseng-Team und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte zu erzählen. Doch zunächst habe ich Sigrid Hendrich von der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg gebeten, diese Demenzerkrankung einmal zu beschreiben.
Die frontotemporale Demenz gehört zu den seltenen Demenzen, auf die man erst gar nicht so schnell kommt. Sie beginnt meistens in einem früheren Lebensalter, betrifft eher Männer als Frauen und leider sind da diese Gehirnregion, die betroffen ist, vor allem unser rationales Verhalten betrifft, unsere Gefühle, diese Bereiche verändert. Ruhige Menschen können plötzlich sehr agitiert werden, sehr unruhig und sehr umtriebig. Menschen mit einem hohen Aktivitätslevel können plötzlich in sich zusammenfallen, ganz zurückgezogen sein. Und es zeichnet sich leider auch aus, und das ist von den Betroffenen überhaupt nicht steuerbar. Persönlichkeitsveränderungen, die hohe Risiken mit sich bergen. Über eine vierspurige Straße marschieren, nicht rechts und nicht links schauend. Ein deutlich risikobereiteres Autofahrverhalten. In manchen Phasen werden Menschen wie spielsüchtig. Deshalb werden die Betroffenen sehr oft erstmal von den Ärzten auch leider falsch diagnostiziert. Das kann man anhand der Symptome gar nicht wegschieben. Das sieht eher nach einer Persönlichkeitsveränderung aus, nach einer Psychose, nach einer manischen Depression. Und dass das aber eine Demenz sein kann, das ist auch aufgrund des meist jüngeren Alters gar nicht im Fokus von einem Allgemeinarzt. Das ist eben das Traurige. Die frontotemporale Demenz schreitet voran, meist auch schnell und ist nicht reversibel.
Almut Bading ist 81 Jahre alt und seit über 60 Jahren verheiratet. Wann kam denn die Diagnose, dass dein Mann an Demenz erkrankt ist?
Die kam ziemlich überraschend bei einer Operation. Also das war eine Hernie, ein Leistenbruch. Und da, als er auf Station lag, hat mich ein Arzt angesprochen, ein Psychologe, der im selben Krankenhaus arbeitet, und fragte mich, also das war vor 4 Jahren oder 5 Jahren, fragte mich, ob mir schon aufgefallen wäre, dass mein Mann nicht normal ist, in Anführungsstrichen. Aber der fragte das so nett und freundlich, dass ich mich schnell von dem Schreck wieder erholt habe. Und dann hatte er den Verdacht, und den hat er auch geäußert, dass es die besondere Demenz wäre, also die den vorderen Stirnlappen betrifft. Da, wo ein Mensch seine Persönlichkeit total wechseln kann. Und ob mir das auch aufgefallen wäre. Und das war mir aufgefallen. Ich dachte nur, es lag daran, dass wir einfach älter werden, dass ich empfindlicher werde und eher aggressiver. Aber er hat mich gewarnt und hat gesagt, dass diese Form der Demenz mehr ist als nur vergessen, sondern es ist auch so, dass aus einem liebenswürdigen Menschen, und mein Mann war ein liebenswürdiger Mensch, ein wüterich werden kann.
Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie eure Beziehung war bis zu diesem Zeitpunkt, als er anfing, sich zu verändern.
Unsere Beziehung war perfekt. Wir haben denselben Beruf. Wir haben so ziemlich dasselbe Fach studiert. Wir haben zwei wunderbare Kinder. Es war nur so, in den meisten Familien macht der Mann die klare Ansage zu den Kindern. In unserem Fall war das so, dass mein Mann immer sagte, aber das sind doch noch Kinder und das hat er doch nicht böse gemeint. Und ich versuchte immer zu bremsen, wenn das ausuferte. Und er war immer schon ein bisschen speziell. Ich musste mich auf vieles einstellen, was ich nicht gewöhnt war. Er war ein verwöhntes Einzelkind. Das einzige Kind eines schon älteren Ehepaars, wovon meine Schwiegermutter immer, die wollte immer kein Kind. Die wollte ihre Freiheit behalten, wie sie es nannte, und die wollte ihre gute Figur behalten. Und erst als sie Anfang 40 war, hat sie sich überreden lassen, von der ganzen Familie es doch drauf ankommen zu lassen. Vorher hat sie ihrer Mutter noch das Versprechen abgenommen, dass sie niemals Windeln waschen muss. Und dass immer ihre Mutter, also die Schwiegermutter des eventuell zu erwartenden Kindes, da sein müsste. Und so klappte das. So kam Michael Walter Albert Bading 1941 zur Welt und war ein verwöhntes Prinzchen. Und die haben alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte.
Musstest du da was ausgleichen?
Ich musste immer dagegen steuern. Mir wurde immer vorgeschrieben, was ich zu machen hätte und dass ich doch nicht erwarten kann von ihm oder auch später von den Kindern, dass die mir beim Saubermachen helfen. Aber ich habe voll gearbeitet und ich hatte einen verantwortungsvollen Posten und da will ich doch noch den ganzen Abend putzen. Es bleiben sowieso immer wesentlich mehr als 50% für die Frauen übrig. Das war ein harter Kampf gegen meine Schwiegermutter und auch so ein bisschen gegen meine Schwiegeroma, die aber dann später dazu tendierte zu sagen, du hast recht, Kind, es ist nicht ganz einfach mit ihm.
Würdest du uns noch sagen, in welchem Bereich ihr gearbeitet habt?
Wir haben beide in Weißensee studiert, er Design und ich Grafik, Typografie, um genau zu sein.
Und wart ihr freiberuflich oder angestellt?
Mein Mann war immer angestellt und ich habe kurz nach dem Diplom mich auch anstellen lassen und habe dann in Berlin, wo es ja von Verlagen nur so wimmelt und Typografie ist ja der Umgang mit Schrift, da habe ich gedacht, da gibt es doch noch andere Möglichkeiten, habe erst ein paar Mal die Arbeitsstelle gewechselt, ohne Not. Ich bin nirgendwo rausgeflogen, habe die besten Zeugnisse, aber ich dachte immer, jetzt will ich mal Bildbände machen und jetzt will ich mal Plakate machen. Und durch einen glücklichen Zufall bin ich dadurch auch jedes Mal eine Gehaltsstufe höher gestiegen. Und als ich meine Verbindungen alle geknüpft hatte und viele Freunde bei der DEWAG-Werbung hatte, wir sprechen ja immer noch von der DDR-Zeit, da habe ich es gewagt, in die Freiberuflichkeit zu gehen. Freischaffend hieß das damals, das ist heutzutage ein böses Wort. Und das hat sehr gut geklappt.
Vielleicht erklären wir noch, was DEWAG war.
DEWAG war der zentrale Werbebetrieb, das zentrale Werbeunternehmen der DDR, ein Staatsbetrieb. Und da kriegte man ziemlich enge Grenzen gesetzt, aber mit ein bisschen Frechheit und mit ein bisschen Flirten an der richtigen Stelle konnte man dann auch Sachen verwirklichen, die eigentlich nicht gestattet waren. Hat Spaß gemacht.
Okay, hat Spaß gemacht. Dann kam die Wende. Ich nehme an, ihr habt euch genauso durchgeschlagen wie alle anderen auch. Habt es geschafft, habt auch eure Ehe mit in das neue Gesellschaftssystem hinüber retten können, was nicht jedem gelungen ist, und wart weiterhin glücklich bis zu diesem Zeitpunkt, als die Diagnose kam? Oder wie kann man das verstehen?
Es gab natürlich diese und jene Reibereien, aber die gibt es überall. Es war nichts Ernsthaftes. Er war sehr intelligent, ein bisschen nachtragend. Und sehr egoistisch, das erklärt sich aus seiner Biografie. War eigentlich sonst alles in Ordnung.
Wann war denn dieser Krankenhausaufenthalt, bei dem du von dieser Diagnose erfahren hast?
Das war vor nunmehr 5 Jahren. Und da erst habe ich angefangen, seine Spezialitäten anders zu beurteilen und wurde aufmerksamer und wacher und habe auch mich ein bisschen im Internet schlau gemacht, damit ich wusste, was auf mich zukommt. Habe auch medizinischen Rat mir gesucht und war dann ziemlich verzweifelt, als feststand, es ist so.
Darüber wollen wir gleich weiter reden. Wo ist dein Mann jetzt zurzeit?
Der ist in einem Pflegeheim für Demente, ganz in der Nähe hier. Es ist mit dem Auto in 20 Minuten zu erreichen. Und er fühlt sich da sehr wohl. Er versucht nicht zu fliehen. Wenn man ihn besucht, sagt er nicht, nimm mich mit oder beklagt sich auch nicht. Hat eine Menge Wünsche. Es ist immer die falsche Leselampe, die ich ihm kaufe. Und es ist immer die falsche Wäsche. Dabei kaufe ich ja seit 60 Jahren Wäsche für ihn. Aber er ist sonst sehr einverstanden, beklagt sich nicht übers Essen, beklagt sich nicht darüber, dass es ein Zweibettzimmer ist. Sein Leidensgenosse ist taub und mein Mann ist auch taub und so können die sich nicht streiten.
Wie ist diese Situation für dich? Ist das eher befreiend oder eher belastend?
Es ist befreiend. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich mich so wohl gefühlt habe. Ich sitze jetzt alleine in diesem wackeligen Häuschen, lebe mit einer dicken Katze zusammen und bin so zufrieden, weil es niemanden gibt, der aggressiv ist und auf mich losgeht. Und diese Aggression, das dauerte ja 3 Jahre, bis ich merkte, es geht nicht mehr und ich brauche Hilfe. Ich habe mich so verändert in dieser Zeit. Ich bin so verschüchtert geworden. Und versuche jetzt aus diesem tiefen Loch wieder rauszukommen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, frontotemporale Demenz ist heute unser Thema. Es ist eine seltene Erkrankung, die eine Persönlichkeit fundamental verändern kann. Almut Bading hat es bei ihrem Mann erlebt.
Dann wird aus einem Dr. Jekyll ein Mr. Hyde. Dann wird ein liebenswürdiger Mensch richtig böse. Das ist beängstigend.
Wann ist dir das aufgefallen, dass es solcher Art Veränderungen bei deinem Mann gegeben hat oder gab?
Das ist mir schon früher aufgefallen und ich dachte immer, es liegt an mir. Ich weiß nicht, wie ich mir das zusammengereimt habe, aber wir Frauen suchen ja meist zuerst die Schuld bei uns. Und wenn er auf einmal so wütend wurde und so böse, habe ich immer überlegt, warum macht er das jetzt? Es gibt doch eigentlich keinen Grund. Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um zu merken, es liegt nicht an mir, es liegt an ihm. Und da habe ich mich dann an einen Psychologen gewendet, der diese Diagnose nur bestätigen konnte, mir aber auch nur sagen konnte, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ich habe mich mit Freundinnen beraten, die auch demente Männer haben. Bei den Männern geht es ja meist eher los und die sagten, nö, so ist meiner nicht. Meiner ist so lieb wie immer. Und dann fing ich an, in der Fachliteratur zu wühlen und im Internet und dann stellte ich fest, der Schaden sitzt an einer ganz bestimmten Stelle und es ist irreversibel und ich muss jetzt damit klarkommen. Ich habe nicht im Traum dran gedacht, ihn in ein Heim zu geben, weil ich dachte, der fühlt sich so wohl zwischen allem, was er hier angepflanzt und gebaut hat. Ich kann ihn hier nicht rausreißen aus seinem Umfeld, dann wird es noch schlimmer.
Als die Diagnose kam, also du hast die ja im Krankenhaus bekommen, ja. Als dein Mann eigentlich wegen einer ganz anderen Geschichte drin war. Hat dir der Arzt dort gesagt, was auf dich zukommt? Hat er dir Tipps gegeben?
Er hat gefragt, ob ich mich selber darüber belesen will. Und da habe ich gesagt, ja, der hatte wenig Zeit. Das war ja gar nicht seine Station. Der war ja nur zufällig da. Der hat gesagt, belesen Sie sich und dann handeln Sie danach und entwickeln Sie bitte Egoismus. Es wird höchste Zeit. Damit hat er mir nahegelegt, ihn mehr oder weniger abzugeben.
Und das hast du gemacht oder nicht?
Mit 2 Jahren Verzug, ja. Die 2 Jahre haben mich die Hälfte meiner Nerven gekostet und ich hätte es schon viel eher machen müssen.
Kannst du ein bisschen was erzählen, was in diesen 2 Jahren passiert ist?
Also er hat versucht, es gab früher immer ein Unser und ein Wir und er hat ein Mein und ein Dein und Du und Ich draus gemacht. Er hat praktisch zwischen uns einen Keil getrieben und das konnte ich einfach nicht. Also, dass es auf einmal seine Küche ist und sein Bad und dass ich an allem schuld bin, was schief geht, das wollte mir nicht in den Kopf. Und dann hat er gesagt, wenn dich das alles stört, du hast ja genug Rente, dann nimm dir einfach eine kleine Wohnung und zieh aus. Und da sage ich, Moment, das ist unser Haus. Ja, aber wenn du dich so benimmst, dann ist es nur noch mein Haus. und dann schraubte er die Tür zwischen zwei Bereichen so zu, dass man sie nicht mehr aufkriegte.
Was hast du da gemacht?
Na, erstmal geheult. Und dann habe ich versucht, mit ihm zu reden. Sein Fenster war offen und habe gesagt, das ist doch keine Dauerlösung, mach die Schraube wieder raus. Wir können noch über alles reden. Da hat er fürchterlich geschimpft und hat das, was er in der Hand hatte, eine schwere Kaffeetasse nach mir geworfen. Und da kam ich dann langsam ins Grübeln.
Aber das Grübeln war jetzt noch nicht so stark, dass du dem Rat des Arztes gefolgt bist.
Ich habe immer noch versucht, diesmal mit Hilfe eines Pflegestützpunktes hier klarzukommen. Also ich hatte Unterstützung von den Schwestern. Er hatte inzwischen Pflegestufe 3. Das hatte der Psychologe festgestellt. Und da wir das schriftlich hatten, stand uns eine ganze Menge zu. Auch monatlich Geld. Das brauchten wir auch inzwischen für Wäsche und Windeln. Und das ging so eine ganze Weile, aber ich stieß dann an meine Grenzen, bis das entscheidende Erlebnis kam, ein richtig gehender Mordversuch, geplant. Er ist losgegangen, weil er wütend war auf mich, ich hatte meine Tür nicht aufgemacht. Er ist losgegangen in die Werkstatt und dann hat er den schwersten Hammer genommen und hat den hoch über seinen Kopf erhoben und machte Anstalten, die Wintergartentür zu zerschmettern.
Aber der Wintergarten war dein Rückzugsort.
Genau so ist es, ja. Daraufhin war ich ja zurückgeworfen, weil ja die Tür zwischen meinem Zimmer mit angrenzendem Wintergarten und Küche, Bad und dem eigentlichen Zimmer, das war alles versperrt durch eine fingerdicke Schraube, die er tief in das Holz der Leibung schräg durch die Tür getrieben hatte. Ja, und dann habe ich, weil er da nun stand, er hatte auch ein ganz anderes Gesicht als sonst und hob diesen schweren Hammer, also mindestens 10 Pfund, über seinen Kopf und machte Anstalten, den niedersausen zu lassen. Da habe ich schnell die Tür aufgemacht und bin mit ausgestreckten Händen auf ihn zugegangen. Und noch bevor ich seine Brust erreicht hatte und ihn umschubsen konnte, ist er von alleine umgefallen durch diesen schweren Hammer über seinem Kopf. Und da blieb er dann liegen. Und da habe ich mich telefonisch meinem ältesten Sohn anvertraut. Der lebt im Prenzlauer Berg. Unser jüngster Sohn ist in Mecklenburg, genauso lieb, genauso hilfsbereit. Aber der braucht 3 Stunden, bis er hier ist. Und da legte mein Großer fest, morgen früh gehen wir zur Polizei. Und jetzt sagst du nicht mehr, dass du das alleine schaffen willst. Jetzt entscheide ich. Ich habe die Vorsorgevollmacht unterschrieben. Und so war es dann. Wir waren bei der Polizei, haben Anzeige erstattet. Und dann kriegte er die Erlaubnis, ihn alleine hinzufahren. Die Polizei hat ihn nicht zum Krankenhaus gebracht. Die ist nur vorne weggefahren und hat die Formalitäten erledigt. Und mein Sohn ist in seinem Auto hinterhergefahren. Ich war nicht dabei und hat seinen Vater da abgeliefert. Und am nächsten Tag war er wie ausgewechselt. Er wirkte sanft, gut ausgeschlafen, freundlich. Und ich nehme an, der hat starke Medikamente gekriegt.
Die Anzeige. Wogegen habt ihr ihn angezeigt?
Mordversuch.
Ihr habt ihn tatsächlich wegen Mordversuch angezeigt?
Ja.
Was hat die Polizei gesagt?
Die fragten, wie lange wir verheiratet sind und ob das wirklich nötig war. Und da sage ich, mein Leben hängt davon ab. Und dann hat sich der Beamte bereit erklärt, das so zu schreiben. Und das stimmte ja auch. Und mein Sohn hat ein paar Mal beobachtet, wie mein Mann auf mich losgegangen ist. Der konnte also immer verhindern, dass da was passiert und sagte immer, du musst dir das nicht gefallen lassen. Und das hatte alles, das floss alles mit rein in diesen Bericht, den dieser junge Beamte geschrieben hat. Und damit hatte ich die Verantwortung abgegeben, sozusagen.
Ich möchte nochmal auf die 5 Jahre zurückkommen. Du hast ja gesagt, 5 Jahre ging das.
Ja.
Von der Diagnose bis er praktisch in das Heim, also bis zu diesem Mordversuch, bis er jetzt in das Heim gekommen ist.
Ja.
Ne? Also was hat sich denn in diesen 5 Jahren, also es ist ja eine lange Zeit.
Ja.
Also wie hat sich das denn abgespielt, dass du so lange durchgehalten hast, dass du so lange gesagt hast, ich schaffe das oder ich komme mit dem Mann klar oder so schlimm wird es nicht werden. Was ist dir da durch den Kopf gegangen die ganze Zeit?
Ich habe immer gedacht, ich bin eine starke Frau und ich habe bis jetzt alles geschafft, was ich wollte. Und das war nicht einfach, zu studieren mit zwei kleinen Kindern im Schlepptau. Und da dachte ich, das schaffe ich auch noch. Und völlig irrational habe ich immer gedacht, vielleicht wird es besser oder wird nicht wesentlich schlimmer. Und so verging ein Jahr nach dem anderen. Es wurde aber immer schlimmer und steuerte dann auf diesen Punkt zu. Ich würde keinem raten, sich darauf zu verlassen, dass man stark genug ist, das durchzuhalten. Wenn man nicht dran zerbricht, dann hinterlässt es bleibende Schäden. Und die versuche ich jetzt gerade wieder auszubügeln.
Die Reihe Hey Alter auf Radio Ginseng beschäftigt sich heute mit frontotemporaler Demenz, einer Erkrankung, die dazu führen kann, dass aus einem Dr. Jekyll ein Mr. Hyde wird. So hat es Almut Bading formuliert.
Wie ich das überstanden habe, kann ich rückblickend auch kaum noch. Also ich war richtig eigentlich doof, dass ich nicht rechtzeitig mir an der richtigen Stelle Hilfe gesucht habe. Der Psychiater, der uns begleitet hat, der hat mir immer versteckte Hinweise gegeben. Ich merke schon, Sie leiden sehr darunter und lassen sich mal da und da beraten. Und ich habe dann im Internet und bei Fachleuten, durch den Bekanntenkreis meiner Mutter kenne ich eine Menge Fachärzte. Und bei denen hörte ich auch immer nur, da kannst du nichts machen, da musst du einfach die Verantwortung und diesen Mann abgeben. Und so kam es dann auch. Und seitdem geht es mir richtig gut. Ich kann über meine Zeit bestimmen und ich kann über mich selber bestimmen und ich blühe auf.
Es hat aber in dieser ganzen Zeit dir niemand den Rat gegeben, dich von deinem Mann zu lösen, zu trennen, ihn tatsächlich, wie es jetzt passiert ist, in ein Heim zu geben?
Die meisten haben gesagt, geh einfach raus, pack einen Koffer, such dir eine Wohnung. Oder die eine, die Witwe ist und ein sehr großes Haus mit Einliegerwohnung hat, hat gesagt, komm zu mir, ich freue mich. Aber ich konnte ihn nicht alleine lassen, denn jedes Mal, wenn ich nach Hause kam von irgendwelchen Veranstaltungen, dann hatte ich auf dem Heimweg schon Angst, was ist denn diesmal angebrannt? Und was hat er denn diesmal kaputt gemacht? Oder was hat er diesmal verbummelt? Ich habe mir aber trotzdem stundenlange Auszeiten genommen. Ich konnte nicht immer mit ihm zusammen sein. Und da kam mir ein Ehrenamt in Hessen-Winkel sehr zu Pass. Hessen-Winkel ist ein Kiezclub, wo hauptsächlich die Senioren verkehren und ich habe die große Ehre, da einen Zirkel zu leiten, Gedächtnistraining. Dadurch musste ich mich auch viel mit Kopf und Gehirnleistung beschäftigen. Das hat mir auch geholfen und auch die Erfolgserlebnisse und die Treue der Mitglieder von diesem Zirkel oder von dieser Gruppe, wie man es nennen will. Das waren alles Erfolgserlebnisse und mit denen kann man seine Batterie wieder aufladen. Oder auch mit Karin Mielke zusammen, dieses thematische Frühstück einmal im Monat. Da haben wir so viel Gutes getan. Das heißt, wir haben den Leuten geholfen, sich selber Gutes zu tun. Wir haben ein Thema vorgegeben, die haben es diskutiert. Und ich bin immer beschwingt daraus gegangen und habe dann wieder meinen komplizierten Haushalt gemeistert.
Was würdest du raten, also anderen Leuten raten, die in einer ähnlichen Situation sind? Also mit dem Erfahrungsschatz im Hintergrund, den du jetzt hast.
Wenn es diese Form der Demenz ist und wenn der oder diejenige wirklich ums Leben fürchten muss, dann würde ich sagen, gleich eine Anzeige machen. Denn rückblickend habe ich in meinem Tagebuch gesehen, es gab schon öfter Situationen, wo mein Mann wirklich versucht hat, mich umzubringen. Teilweise raffiniert, teilweise plump. Er wollte mich loswerden.
Woran machst du das fest? Woran hättest du das merken können oder hast du das gemerkt?
Na, weil er auf einmal mit einem scharfen Messer hinter mir stand. Und ich habe meistens den Kindern nichts gesagt. Wenn ich sie gesagt habe, dann sagten die beide, geh zur Polizei, mach eine Anzeige. Wir können das nicht machen. Du bist vor Ort und es betrifft dein Leben. Wir müssen versuchen, dass er dahin kommt, wo es ihm gut geht. Und Gott sei Dank, da ist er jetzt. Er ist zufrieden, er macht keine Fluchtversuche. Er versucht, mit den Schwestern zu flirten. Und wenn ich ihn besuche, redet er mich mit meinem Vornamen an. Das hat er vorher jahrelang nicht gemacht. Da war ich nur immer die Alte. Jetzt bin ich wieder die Almut. Was Medizin alles bewirkt. Also dieser letzte Punkt, der dann der ausschlaggebende war, dieser Angriff mit diesem furchtbar schweren Hammer, den er kaum noch heben konnte, das war die Erlösung eigentlich für uns beide.
Sigrid Hendrich von der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg kennt das Dilemma aus eigener langjähriger Berufserfahrung im Bereich der Pflege.
Wenn Partnerverbindungen durch die Erkrankung aus den Fugen geht, dann wird es gefährlich und pathologisch. Leider ist das für viele auch eng verbundene Menschen die einzige Aussicht, dann den Schritt zu gehen, den betroffenen Partner in eine, wie wir in Brandenburg sagen, unterstützte Wohnform zu begleiten, also entweder in ein Pflegeheim oder in eine Wohngemeinschaft. Jetzt, Sie hören mich tief einatmen. Jetzt ist es ja leider so, dass diese Menschen, die schon zu Hause aggressiv, übergriffig waren, die werden ja im Pflegeheim nicht plötzlich zu Menschen, die sich unauffällig in eine Gemeinschaft einfügen. Und viele Einrichtungen möchten ja erstmal die Diagnosen wissen. Und wenn da frontotemporale Demenz steht, ist das für einige ein großes Ausschlusskriterium, weil sie sagen, mit unserem Pflegeschlüssel werden wir diesen Personen nicht gerecht. Wir werden auch nicht den Bewohnern gerecht, die wir bisher pflegen. Wir werden auch den Mitarbeitern nicht gerecht, die dann vielleicht jeden Tag verzweifelt dastehen und sagen, ich komme hier nicht mehr klar.
Was ist denn jetzt der Ausweg? Also Sie haben ja die Krankheit skizziert. Sie ist also hochproblematisch. Braucht man spezielle Einrichtungen dafür?
Spezielle Einrichtung ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber wir bräuchten eine spezielle Versorgungsform für diese Menschen. Also eine größere Einrichtung mit Wohnbereichen für Schwerstdemenzerkrankte. Also da ist eigentlich dann vor allem nur noch die Abstufung, wie stark ist jemand von Demenz betroffen. Denn es ist ja nicht so, kennst du einen Demenzerkrankten, kennst du alle. Es würde sich ungemein anbieten, einzelne Wohnbereiche mit einer deutlich qualitativ wie quantitativen Personalausstattung zu schaffen. Dass also wirklich auch Menschen dort arbeiten, die die innere Haltung haben, Wissen alleine genügt nicht, sondern die die innere Haltung und Stärke haben, diesen Menschen positiv zu begegnen und die auch in ausreichender Zahl da sind, um diese Aufgabe bewältigen zu können.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Almut Bading ist heute meine Gesprächspartnerin. Sie hat lange Zeit geglaubt, mit ihrem an frontotemporaler Demenz erkrankten Mann zusammenbleiben zu können. Doch die damit verbundene Persönlichkeitsveränderung führte dazu, dass er mit dem Vorschlaghammer auf seine Frau losging. Almut musste ihn bei der Polizei anzeigen. Seither lebt der Mann im Pflegeheim. In welcher Situation bist du jetzt gerade, was den Wohnraum angeht, die Finanzen angeht, alles, was so dein Leben betrifft, kommst du gut klar?
Ich habe immer noch dran zu knabbern. Erstmal ist die Kraft von vorher weg. Er war nicht nur Alkoholiker und Raucher, er war auch Messi. Er hat gesammelt und gesammelt und in den beiden Räumen, die er für sich requiriert hatte, dadurch, dass er mein Zimmer zugeschraubt hatte, da sammelte sich so viel an, dass man kaum noch durchkam. Sachen, die er bestellt hat, Sachen, die er irgendwo bei Gerümpelaktionen mitgenommen hat, weil er dachte, er kann sie noch brauchen. Und das musste alles irgendwie geordnet werden. Werkzeuge, kaputte Werkzeuge, wertvolle Werkzeuge. Ich arbeite immer noch dran. Und ich versuche so langsam wieder mir die Wohnung zurückzuerobern. Ich habe die Küche, die ich im Wintergarten hatte, meine kleine Notküche, bestehend aus Kochplatte, Wasserkocher und Kühlschrank, die habe ich aufgelöst, habe diese Anschaffung, die ich nun nicht mehr brauchte, der GEFAS übergeben. Da kriegt es dann jemand, der es braucht. Und habe mir die Küche wieder einigermaßen eingerichtet, dass sie begehbar ist. Bad auch. Und den letzten Raum, da gehe ich noch nicht rein.
Jetzt sind Heimkosten oftmals hohe Kosten. Ja. Kannst du die bezahlen?
Niemals. Wenn wir meine und seine Rente zusammennehmen, reicht das auch noch nicht. Und da hat uns dann ein staatlicher Fürsorgeberater, hat sich von mir alle meine Ausgaben geben lassen, alle Rechnungen und was an Strom und so weiter, kennt man ja. Alles, was von meinem Konto abgebucht wurde, das Konto meines Mannes war permanent auf Null, weil er ja rauchte, trank und unnütze Sachen bestellte. Und als er das zusammenrechnete, da sagte er, wir können Sozialhilfe beantragen. Geht das gegen Ihren Stolz? Und da sage ich, nee, das ist die einzige Art, wie ich da rauskomme. Nun haben wir Sozialhilfe beantragt, der Antrag läuft noch. Und erst danach erfahre ich, wie viel von diesen 3.400 Euro, die das Heim im Monat kostet, wie viel ich davon bezahlen muss. Mir ist klar, dass mein Guthaben was relativ hoch ist, dass das nach und nach abgeschmolzen wird. Es bleibt mir ein Sockelbetrag von 5.000 Euro.
Ich glaube, es hat sich auf 10.000 erhöht in diesem Jahr. Also vielleicht kannst du mal nachfragen bei dem netten Herrn, danke, der dir bisher alles ausgerechnet hat.
Sozialhilfe hört sich schlimm an und ich hätte nie gedacht, dass ich nach einem Leben voller Arbeit und nachdem ich jahrelang gespart habe, dass ich in diese Lage komme. Wir hatten, als mir klar wurde, schon ganz am Anfang unserer Ehe, dass mein Mann mit Geld überhaupt nicht umgehen kann. Da habe ich darauf bestanden, dass ich ein eigenes Konto habe. Das gab damals einen fürchterlichen Ärger. Ich habe es durchgesetzt und Gott sei Dank war das so, denn ein gemeinsames Konto hätte er auch abgeräumt. Und so habe ich mit meiner gemütlichen Rente im Laufe der Jahre, ich bin ziemlich anspruchslos, ein bisschen was angespart und das kriegt der Staat nun anteilig für die Pflegekosten. Was ich dazu sagen möchte, es ist kein Heim, was meiner Meinung nach 3.400 Euro wert sein dürfte. Es ist DDR-Sprelakart-Eleganz, es ist ein Zwei-Bett-Zimmer. Die Schwestern sind nett und ich möchte, dass die auch von diesem Geld was kriegen, aber das ist ein frommer Wunsch, den äußert jeder. Das Geld versickert irgendwo beim Betreiber dieses Heimes. Schade eigentlich. Ich mache den Schwestern immer gerne, ich tue ihnen gerne einen Gefallen. Sie dürfen kein Geld nehmen, ich backe einfach einen Kuchen.
Hat dein Mann eigentlich eine Pflegestufe und welche?
Er hatte sofort die Pflegestufe 3.
Jetzt auch noch?
Jetzt auch noch. Die bleibt immer. Vielleicht wird das sogar noch erhöht. Und die hat uns damals geholfen. Dadurch kam auch ein bisschen Bargeld auf mich zu. Unser Bad wurde umgebaut. Aber starrköpfig, wie er war, er kam immer nicht zum Duschen in die Badewanne rein. Er war auch ziemlich steif nachher und hat sich kaum noch bewegt. Und da machten die mir das Angebot von dieser Pflegestation. Wir reißen die Badewanne raus und bauen eine bodengleiche Dusche. Und das haben die gemacht. Das ging auch schnell und elegant über die Bühne. Dann war die bodengleiche Dusche fertig. Und da sagte ich zu meinem Mann, jetzt kannst du sie einweihen. Und da sagte er, da gehe ich nicht rauf, da rutsche ich aus. Und dann habe ich ihm das erläutert, was mir der Fliesenleger gesagt hatte. Sobald man barfuß da draufsteht mit nassen Füßen, ist man wie angesaugt. Man kann nicht ausrutschen. Und dann habe ich ihm das auch vorgemacht. Er ist nie da hingegangen. Er hat sich mit dem Lappen gewaschen. Und das war bei seiner Situation, wo Duschen manchmal wirklich günstiger gewesen wäre, eine ziemliche Geruchsbelästigung. Und da gerät man ja noch viel schneller an seine Grenzen. Und wenn jemand, wo man immer wieder das Bett neu beziehen muss und ein wasserdichtes Laken gekauft hat und so weiter, wenn man von dem auch noch als Doofe beschimpft wird, dann macht das was mit einem. Dann denke ich immer, weiß der denn nicht, der kann das doch nicht alleine machen. Ich muss es doch machen, der kann sich doch nicht wieder in dieses Zeug reinlegen. Und mein Herz sagte immer, es ist doch mein Mann.
Du sagst gerade dein Herz. Ihr habt euch ja mal geliebt.
Ja, natürlich.
Wie ist das kaputt gegangen?
Das hatten wir noch ziemlich lange gepflegt. Das ist kaputt gegangen eigentlich mit der Diagnose, die dieser Arzt zufällig auf der Chirurgie gestellt hatte. Also die Liebe, ich erinnere mich noch dran, natürlich war sie da.
Während dieser 5 Jahre, kam da mal der Gedanke Scheidung durch?
Nein, das hätte überhaupt nichts genutzt. Dann wäre ich weiterhin für ihn zuständig gewesen, beziehungsweise mein Sohn. Denn da lief ja schon die Sache mit dieser Vorsorgevollmacht. Dann hätte er das alles ausbaden müssen. Und der hat eine sehr verantwortungsvolle Stelle und natürlich auch Familie. Und da dachte ich, das kann ich ihm nicht zumuten, das muss ich weitermachen.
Angesichts der immensen Kosten für das Pflegeheim habe ich Sigrid Hendrich von der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg nach den Pflegegraden gefragt. Beim höchsten, dem Pflegegrad 5, gibt es immerhin um die 2000 Euro im Monat bei vollstationärer Pflege.
Hätte ein Demenzerkrankter Anspruch auf einen bestimmten Pflegegrad? Also wir sprechen ja über frontotemporale Demenz im Speziellen, was eine sehr doch schlimme Krankheit ist, wo ich mir vorstellen könnte, dem steht der höchste Pflegegrad zu.
Ja, wenn es so einfach wäre. Das ist wirklich, auch da hören Sie mich seufzen, das ist doch relativ schwierig. Hier empfehlen wir zum einen eine enge Anbindung an den Pflegestützpunkt im Antragsverfahren und gerne auch eine enge Anbindung an uns, an die Alzheimer-Gesellschaft. Wenn da jemand ganz selbstbewusst mit seiner frontotemporalen Demenz da sitzt und erstmal erzählt, was alles noch super läuft, sieht es vielleicht nicht gut aus. Also da ist eine sehr gute Vorbereitung mit sehr gut dokumentierten ärztlichen Unterlagen des A und O.
Ich denke mir immer, also gerade bei so schwierigen Fällen, wäre es nicht gut, wenn auch gut für den Angehörigen, der ja auch irgendwo in einer Stresssituation ist, wenn der einen Begleiter hätte, der ihm da hilft bei dieser Begutachtung?
Das wäre und ist natürlich der beste Fall, den man sich vorstellen kann, ist aber sehr schwierig umzusetzen. Uns fehlt, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf, so eine Art Lotse, also eine Fortführung der Arbeit der Pflegestützpunkte, die einen zwar vor Ort beraten, aber die weiteren Schritte muss man ja alleine gehen. Und da jemanden zu finden, ist durchaus auch möglich. Es gibt professionelle Pflegekräfte mit guten Ausbildungen, die solche Dienstleistungen anbieten, die aber natürlich nicht kostenfrei sind. Also man kann Menschen finden, die einen durch das Antragsverfahren wirklich auch in persona begleiten. Das ist eine Frage des Geldes.
Einen Antrag auf einen Pflegegrad kann übrigens jeder stellen. Ein kurzer, formloser Brief an die Pflegekasse genügt. Wer sich nicht sicher ist, ob die Veränderungen seines Angehörigen dem Alter zuzuschreiben sind oder einer Erkrankung, dem rät Sigrid Hendrich Folgendes.
Also es ist eigentlich immer wichtig, zum Arzt zu gehen. Und wir schicken Menschen, die zu uns kommen und sagen, ich weiß nicht. Und mit mir oder meinem Vater, Mutter, Ehemann stimmt vielleicht was nicht. Wir fragen immer nach der Diagnostik und wenn jemand sagt, nee, haben wir noch nicht, dann schicken wir immer weiter aus genannten Gründen und zwar direkt zu den Gedächtnissprechstunden. Dazu ist eine Überweisung des Hausarztes oder des, vielleicht gibt es ja auch schon behandelnder Neurologe, der sich einfach nicht angesprochen fühlt. Aber mit den in Brandenburg doch gut gestreuten Gedächtnissprechstunden hat man den idealen die ideale Anlaufstelle, wo einfach nach allen Seiten und nach allen Formen gesucht wird und eben auch diese schlichte Vergesslichkeit, wo viele Menschen auch nicht wissen, gehört das jetzt zum Alter oder ist das schon pathologisch? Da ist die Gedächtnissprechstunde der richtige Ansprechpartner.
Das nehmen wir jetzt mal wirklich als Tipp mit. Gedächtnissprechstunde, zumindest im Land Brandenburg. Das ist ja wahrscheinlich von Land zu Land auch unterschiedlich, wie das dann geregelt ist.
In Berlin heißen diese Gedächtnissprechstunden zum Teil Memory-Klinik. Es gibt zum Beispiel eine spezielle Sprechstunde für Menschen mit frontotemporaler Demenz an der Charité, die Berliner und Brandenburger Bürger gleich behandelt. Und so eine Spezialsprechstunde in bewältigbarer Nähe zu haben, ist ein kleines Geschenk.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Almut Bading hat in dieser Sendung ihre Geschichte erzählt vom Versuch des Zusammenlebens mit ihrem an frontotemporaler Demenz erkrankten Mann. Die Flugzeuggeräusche während des Gesprächs bitte ich zu entschuldigen. Wir saßen in Almuts Lieblingsgartenecke. Mein Name ist Gabi Loke und zum Schluss wollte ich von Almut noch wissen, wie sie sich die nächste Zeit so vorstellt.
Ich hoffe, dass ich noch lange so fit bleibe, morgens in meinen See springen kann und die paar Aufgaben, die ich noch habe, Haushalt ist bei mir sowieso Nebensache, die paar Aufgaben, die ich im Kiezclub noch habe, dass ich die weiterhin einigermaßen ausfülle. Und das macht mich stolz, das macht mich glücklich und dass meine Freunde mir erhalten und dass ich nicht noch so viele Todesanzeigen kriege. In meinem Alter geht man immer voller Angst zum Briefkasten. Bitte bleibt mir alle erhalten, Jungs und Mädels, mit denen ich so lange und so gut gelebt habe und weiterhin leben möchte.
Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch, dafür, dass du so offen über eine sehr schwierige Zeit sicherlich in deinem Leben gesprochen hast. Andere haben vielleicht jetzt zugehört und fühlen sich vielleicht bestärkt, eigene Entscheidungen in ihrem eigenen Sinne für ihre eigene Gesundheit, für ihre eigenen Nerven zu treffen, auch wenn es ihnen schwerfällt. Denn das ist ja wahrscheinlich doch das Schwierigste, dann über diese Hürde zu kommen. Ich muss was tun, was ich eigentlich nicht möchte, aber ich muss es für mich selber tun.